SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Held und Verräter. Wer war Lawrence von Arabien? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Sie alle kennen ihn aus dem opulenten Hollywood-Epos von David Lean aus dem Jahr 1962. Lawrence von Arabien, eine Legende, ja ein Mythos. Ein junger britischer Offizier, der mitten im Ersten Weltkrieg die Stämme Arabiens in einen abenteuerlichen Wüstenkrieg gegen das Osmanische Reich führte, damals der Verbündete Deutschlands. Das Ganze im Auftrag des britischen Geheimdienstes. 100 Jahre ist das jetzt her. Damals versprach Lawrence den Arabern eine eigene, freie Nation. Doch es kam anders. Nach dem Krieg teilten Briten und Franzosen die Beute unter sich auf. Die Araber gingen leer aus. Die Auswirkungen dieses historischen Verrats reichen bis heute. Der Nahe Osten ist eine von Krieg und Staatenzerfall heimgesuchte Region. Und für viele Araber ist Lawrence zur Hassfigur geworden. Wie konnte dieser kaum 30-jährige Abenteurer scheinbar aus dem Nichts derart die Weltgeschichte beeinflussen? Und hat das heutige Misstrauen der arabischen Welt gegenüber dem Westen seine Wurzeln auch im Verrat von 1919? Darüber sprechen wir am heutigen 16. August, dem 130. Geburtstag von T.E. Lawrence. Ich begrüße Professor Dr. Peter Thorau, Historiker für die Geschichte des Vorderen Orients an der Universität Saarbrücken. Herr Thorau, war Lawrence ein Held, ein Vorkämpfer für die Sache der Araber oder ist dieses Bild falsch? Ist es ein konstruiertes Bild?
Ja, das würde ich als ein konstruiertes Bild sagen. Und Sie sagten ganz zu Anfang, Herr Papsch, wir haben es mit einem historischen Verrat zu tun. Da bin ich schon nicht ganz Ihrer Meinung. Denn die Araber wussten sehr früh, wo der Hase langläuft. Und insofern ist das Wort Verrat, glaube ich, nicht ganz richtig. Dass die Araber das nach dem Krieg so gesehen haben und bis heute so sehen, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Und die Rolle von Lawrence von Arabien, Sie haben ja bislang die einzige Biografie im deutschsprachigen Raum verfasst, Lawrence von Arabien, ein Mann und seine Zeit. Und in diesem Buch lassen Sie kein gutes Haar an diesem Lawrence. Sie unterstellen ihm Schauspielerei, Selbstgefälligkeit, Geltungssucht. War er letztlich nur ein großer Narzisst in diesem Great Game?
Die Rolle, die man ihn gemeinhin spielen lässt, ist vollkommen überzeichnet. Also Lawrence hätte meiner Meinung nach den Literaturnobelpreis bekommen sollen für seine 7 Säulen der Weisheit.
Also das Buch, in dem er während des Krieges fast schon über seine Kriegsabenteuer berichtet.
Ja. Und ich meine, dieses Buch ist, und da wird mir Herr Leonhard zustimmen, genauso wenig wie Ernst Jüngers in Stahlgewitter eine historische Quelle, sondern es ist fiktional. Ja. Bei Ernst Jünger würde man auch die Tagebücher vielleicht als Quelle betrachten, aber nicht die Stahlgewitter. Und Lawrence war ein Abenteurer, der sich sehr gerne, wie er auch selbst gesagt hat, ins Rampenlicht stellte. Und er spielte eine Rolle neben anderen britischen Offizieren. Die sind leider alle der Vergessenheit anheimgefallen. Und er selbst hat es einfach verstanden, sich da selbst zu vermarkten und auch sich vermarkten zu lassen, sehr erfolgsträchtig. Und damit ist er zu einem Mythos geworden, für den er selbst sehr viel getan hat, dass er das wurde. Mhm. Mein General Allenby sagte nach dem Krieg, er hatte ein Dutzend Kerle gehabt, die den Job besser gemacht hätten als Lawrence. Mhm. Und es war mir nicht ein Anliegen, jetzt also den Lawrence zu demontieren, sondern ich wollte das Ganze relativieren. Mhm. Ich wollte die Rolle, die Lawrence gespielt hat, relativieren, aber auch die Rolle, die die Beduinen gespielt haben.
Also darüber werden wir ausführlich sprechen. Professor Dr. Jörn Leonhardt ist schon angesprochen worden, Historiker am Lehrstuhl für neuere und neueste Geschichte Westeuropas an der Universität Freiburg. Die Büchse der Pandora heißt seine Studie über die Geschichte des Ersten Weltkriegs. Herr Leonhardt, was ist Lawrence für Sie? Ein selbstgefälliger Abenteurer oder dann doch vielleicht ein tragischer Held, der nur das Beste wollte, der aber dann selbst zum Opfer von britischen und französischen Großmachtsinteressen geworden ist?
Also er ist sicher erstmal eine Zuschreibungsfigur. Er ist auch eine exotische Figur. Die mediale Verarbeitung und Instrumentalisierung beginnt ja schon im Grunde genommen mit Ende des Krieges. Und das finde ich erstmal interessant. Er ist eine Medienfigur der Kriegs- und Nachkriegszeit, die eben auch sehr viel über die Nachfrage nach solchen exotischen Helden in den Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften sagt. Aber er ist natürlich mehr, denn er zeigt, wie komplex diese Situation im Mittleren und Nahen Osten ist, auf welche, ich sage mal, Hybridfiguren, Vermittlerfiguren, die Imperialmächte zurückgreifen müssen. Da ist er nur einer unter vielen. Und man kann ihn, glaube ich, auch nutzen, um die komplexe Gemengenlage von Akteuren, von Interessen, von sehr widersprüchlichen Planungen gerade auch der europäischen Mächte in diesem Raum zu verstehen. Aber er ist ganz sicher weniger ein aktiver Held. Er ist sehr viel eher eine Kunstfigur und vielleicht ist die biografische Figur, also die reale Figur dieses Lawrence nach dem Krieg ein bisschen ein Opfer der medialen Figur geworden, zu der er durch andere geworden ist.
Mein dritter Gast, Dr. Rainer Herrmann, er ist Islamwissenschaftler und Redakteur bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herr Herrmann, Herr Leonhard hat gerade schon von der medialen Figur Lawrence gesprochen. Die meisten kennen ihn in der Tat als eben diesen Lawrence von Arabien aus der Verfilmung von David Lean von 1962. Ein junger, gut aussehender Mann, blond, mit stahlblauen Augen, in Beduinengewänder gehüllt vor der Kulisse der arabischen Wüste. Da ist Lawrence der charismatische Anführer, zu dem die Araber quasi wie zu einem Halbgott aufsehen. Welche Rolle wollen Sie ihm zugestehen?
Nun, ich bekenne, ich habe Lawrence of Arabia auch über diesen Film kennengelernt. Dieses großartige Wüstenepos, wo er dargestellt wird von Peter O'Toole. Und ich stimme zu, Lawrence of Arabia ist eine Schöpfung der Medien. Denken wir auch an den amerikanischen Journalisten Lowell Thomas, ein amerikanischer Journalist, der 1917 die Gegend besucht hat, mit dem Ziel, die Vereinigten Staaten in einen Eintritt in den Krieg zu bekommen. Und er hat Lawrence begleitet und darüber dann einen Vortrag geschrieben, den Vortrag mehr als 2000 Mal gehalten, ihn damit Achilles und Siegfried verglichen und damit begann die Mythenbildung. Er schrieb dann 1924 sein Buch With Lawrence of Arabia und das war lange vor dem Film, aber der Film war tatsächlich das, was in meiner Generation das Bild von Lawrence bietet. Und da hatte ich den Eindruck, Lawrence ist ein Mann mit Charisma, der motivieren kann, brillant, besessen, aber ein Mann auch, der Fortune hat, denn wäre er 20 Jahre früher in diese Welt gekommen, er hätte überhaupt nichts bewirkt. Er war also der richtige Mann an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit.
Also Lowell Thomas verdanken wir auch diese Fotografien, nicht? Die Lawrence als Beduinenführer zeigen in weiße Gewänder, gekleidet mit goldenem Dolch und in den USA und Großbritannien wurde Lawrence dann eben, wie Sie sagen, sehr schnell zum Mythos. Und damit müssen sich ja alle modernen Biografien immer noch auseinandersetzen mit, ja, Herr Thorau, mit diesem Bild des tapferen und selbstlosen Robin Hood der Wüste. Warum ist dieses Bild nicht wegzukriegen?
Ja, man hat nach dem Krieg, nach dem Blutbad im Westen, Lawrence, das war abenteuerlich, das war ein ganz anderer Kriegsschauplatz, wo der Einzelne sich bewähren konnte. Und als der Film von Lowell Thomas dann anlief, er sorgte ja für volle Schauspielhäuser, konnte man sich mit dieser Figur irgendwo identifizieren. Man fand das ganz großartig. Und ich glaube, es ist einfach im englischen Bewusstsein dann drin, das war einer von uns, der hat hier Großartiges geleistet. Und man hat eigentlich vergessen, dass dieser Krieg genauso symmetrisch entschieden wurde wie der Erste Weltkrieg an anderen Frontabschnitten. Und das machte es irgendwo dann leicht, glaube ich, für die englische Gesellschaft, diesen Menschen zu lieben, hoch zu stilisieren. Und das ist bis heute geblieben. Und ich meine, wir haben ja erwähnt den Film von David Lean. Dann hat er das nochmal eine Erneuerung bekommen, auch durch diese großartigen schauspielerischen Leistungen. Und dieser Mythos ist nicht wegzubekommen.
Also der Krieg im Orient quasi im Gegensatz zum grausamen Sterben an der Westfront ein exotischer Sehnsuchtsort und Ausdruck von Abenteuer. Und deshalb, Herr Leonhard, sprechen Sie auch ein Stück weit vom Medienkrieg
der Briten. Ja, aber das gibt es natürlich auch an der Westfront. Denken Sie nur an die Stilisierung der Flieger, Baron Richthofen mit seinem roten Flugzeug, die Stilisierung von U-Boot-Kommandanten. Also es gibt eine Suche nach sozusagen personalisierbaren Helden. Und in gewisser Weise ist das auch von den Kriegspropagandakompanien ganz gezielt gemacht worden, ein Gegenbild zu diesem Grau der Schützengräben. Und deshalb fällt das weniger in einen Gegensatz Westfront, Mittlerer und Naher Osten, sondern das ist eine allgemeine Tendenz. Dazu kommt sicher, dass man mit einer solchen Figur wie Lawrence die überaus komplexe Situation im Mittleren und Nahen Osten mit vielen Akteuren, mit widersprüchlichen Programmen im Grunde genommen sehr einfach strukturieren kann. Und ein drittes Element, das mir wichtig erscheint, ist die Tradition von britischen Abenteuerhelden, gerade in diesem Bereich. Das hängt mit der Geschichte des britischen Empires zusammen. Und ich glaube, diese Faktoren greifen ineinander, um diese Medienfigur und ihren enormen Erfolg, ihre enorme Resonanz mit zu erklären.
Spielt eigentlich der Mythos Lawrence in Großbritannien heute noch eine wichtige, ja, eine geschichtspolitische Rolle?
Ich glaube schon, das hat ja auch was damit zu tun, dass für die Briten, aber auch darüber hinaus berühmte Staatsmänner wie Churchill sich immer wieder auf ihn berufen haben, wobei man heute, glaube ich, weg von der Überstilisierung gekommen ist und eher die Zerrissenheit, sozusagen die Spannung zwischen der realen Figur und der Kunstfigur in den Mittelpunkt stellt. Das ist ja das, was Lawrence nach 1918 charakterisiert hat, bis hin zur Frage, ob er danach eigentlich überhaupt noch mal in ein normales Leben hat finden können nach diesen Stilisierungen. Das ist ja sehr unstet, bis hin zur Frage, ob der Unfall vielleicht auch eine Art von Selbstmord war.
Also 1935 ist er bei einem Motorradunfall.
Ich glaube, dass man ihn heute in Großbritannien eher in dieser Ambivalenz, in dieser Widersprüchlichkeit sieht und natürlich in den Mittelpunkt stellt, dass man mit einer solchen Figur und dem an dieser Figur hängenden Heldenepos nicht die Komplexität dieses Raumes erschließen kann. Mhm. Ein letzter Punkt, der mir wichtig erscheint, wir haben ja nicht nur Lawrence, es gibt in diesem Raum des Mittleren und Nahen Ostens ja eine Vielzahl von solchen Vermittlerfiguren, häufig Archäologen, denken Sie an Gertrude Bell, denken Sie an Philby, die sozusagen für die Geschichte Saudi-Arabiens und des Iraks durchaus ähnliche Funktionen gespielt haben, sehr unterschiedlich natürlich auch, aber es gibt diese sozusagen britischen Figuren, die, vorhin kam das Wort, mit Fortune, mit Sprachkenntnissen, mit Fähigkeiten zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und damit plötzlich in eine Art von Rampenlicht geraten.
Ja gut, Akteure wie Gertrude Bell haben nie diese Massenwirksamkeit erreicht.
Nein, darauf habe ich gar nicht, das habe ich gar nicht gemeint, aber sie haben natürlich
eine wichtige Rolle gespielt.
Sie haben vor Ort häufig ja fast vielleicht sogar noch eine wichtigere Rolle gespielt, aber medial ist uns, da haben Sie völlig recht, trotz des Films mit Nicole Kidman, das hat ja so einen Versuch gegeben, da nochmal anzuknüpfen, aber das hat nicht diese Resonanz gehabt, völlig klar.
Es gab schon einen Grund, weshalb sich Lawrence of Arabia durchsetzen konnte, nicht Gertrude Bell. Gertrude Bell war eine Frau damals, musste sein Mann sein. Ebenbürtig war ihm wahrscheinlich als Wissenschaftler, als Archäologe und als Abenteurer Alois Musil, der tschechische Österreicher, der grandiose wissenschaftliche Arbeit dort geleistet hat, aber der einfach auf der Seite der Verlierer war, genauso wie Max Freiherr von Oppenheim oder Wilhelm Asmus. Es gab damals viele Helden, um die sich heute kein Mythos rankt. Und Lawrence hatte einfach das Glück, auf der Verliererseite zu sein und anders als Gertrude Bell ein Mann.
Auf der Gewinnerseite.
Jetzt sind einige Namen gefallen. Nehmen wir uns einen heraus, Max von Oppenheim. Stimmt es eigentlich, dass Lawrence quasi nur die britische Antwort auf einen Versuch der Deutschen war, die ihrerseits eben versucht hatten, die Araber zum Heiligen Krieg gegen die Briten zu führen, der dann aber letztlich natürlich misslungen ist?
Ich glaube, so kann man es nicht ganz sehen. Also, dass sich Max von Oppenheim sich verstiegen hat, dass die Idee einfach nicht zünden konnte, war, glaube ich, relativ früh absehbar. Bei Lawrence, glaube ich, sind es andere Dinge. Ich meine, der Scherif von Mekka hat schon sehr frühzeitig ja Kontakte mit Kairo aufgenommen, sich überlegt, was geschieht, wenn er also auf seine Unabhängigkeitstendenzen immer mehr pocht und man ihn eventuell von Konstantinopel aus absetzen möchte, könnte er dann auf die Unterstützung der Briten setzen. Die Briten haben zunächst abgewunken, dann beginnt der Erste Weltkrieg und für die Briten geschah das fast Unglaubliche, nämlich, dass sie die Schlacht von Gallipoli verloren, dass sie Kut al-Amara verloren, dass die Osmanen mal an den Suezkanal pochten. Die Briten wurden aufgescheucht und in dieser Situation meinte man, man könne doch mal diese arabische Karte ausspielen und eventuell ja einen Guerillakrieg vom Zaum brechen. Und deswegen hat man Lawrence und andere Instruktionsoffiziere dann in den Hedschas geschickt. Ich glaube, es war die Situation, die für Lawrence günstig war. Er verfügte über Arabischkenntnisse und man schickte ihn dorthin. Und die Briten meinten, es könne auf gar keinen Fall schaden, wenn man die Araber unterstützt, dass sie letztendlich da unendlich viel Geld hineingepumpt haben, ohne nennenswerte Erfolge, steht wiederum auf einem anderen Blatt. Aber man meinte, man spielt jetzt mal diese Karte aus.
Ein Grund dafür war aber auch, dass zuvor das Deutsche Reich den osmanischen Kalifen als Alliierten gefunden hat und die Briten einfach unter Zwang standen, eine Antwort darauf zu finden. Und da kamen sie auf den Scherif von
Mekka.
Von Mekka, der lange ein loyaler osmanischer Untertan war, bis die Jungtürken von 1913 an versucht hatten, seine Autonomie zu unterhöhlen und eine Türkisierung, seine Politik des türkischen Nationalismus durchzusetzen.
Also wir müssen ganz kurz über die historische Situation und dann ein Stück weit auf die Landkarte von damals einfach gucken. Seit dem 4. August 1914 war Großbritannien im Krieg mit dem Deutschen Reich und seiner Verbündeten, darunter eben das Osmanische Reich, das sich eben weit auf die arabische Halbinsel erstreckte. Wir reden über ein Gebiet, das heute im Wesentlichen die Staaten Syrien, Irak, Jordanien, Libanon, Saudi-Arabien, einschließlich der heiligsten Stätten des Islam, aber natürlich auch Israel und Palästina umfasst. Herr Leonhard, in welchem Zustand war dieses Reich und wer kontrollierte dieses riesige Gebiet der Araber?
Also klar ist, dass dieses riesige Gebiet der Araber nicht von der Regierung des Sultans wie ein moderner Staat durchdrungen wurde, sondern das ist eine sehr abgestufte Herrschaft, wo man Rücksicht nehmen muss auf autonome Akteure, wo man individuell auch immer verhandeln muss, wie ist das mit den Stammesfürsten. Es hat auch vor 1914 ja immer wieder Anläufe zu vergrößerter Unabhängigkeit gegeben. Denken wir an die Muhammad-Ali-Krisen in den 1830er und 40er Jahren. Und dann geschieht mit dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, etwas Neues. Es ist vorhin auch schon angesprochen worden, nämlich die Suche der Kriegsparteien nach Verbündeten innerhalb dieser multiethnischen Reiche. Das passiert ja auch in Russland. Denken Sie nur an die deutsche Regierung, die Lenin sozusagen dorthin verfrachtet, um den inneren Zerfall zu beschleunigen. Und diese Idee einer arabischen Revolte ist im Grunde genommen ein Teil dieser Suche nach alternativen Strategien, um diese multiethnischen Reiche zu schwächen. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt zur Vorgeschichte ist eben das Jahr 1915, die Schlacht von Gallipoli, überhaupt die Art und Weise, wie sich das Osmanische Reich militärisch ziemlich gut hält. Und gleichzeitig beginnt man 1915 Russland, dem Verbündeten, bestimmte Teile des Osmanischen Reichs bis hin zur Hauptstadt Konstantinopel zu versprechen. Und damit beginnt die lange Suche nach der Antwort, wie man mit einem zerfallenden Osmanischen Reich umgeht. Und in dem Augenblick, in dem man das tut, beginnt ein Wettlauf, weil dann sich Griechen und Italiener, aber eben auch Franzosen und Briten fragen, was passiert mit diesem Gebiet und was passiert mit Arabien? Und für Arabien kommen zwei weitere Faktoren dazu. Das ist geostrategisch von enormer Bedeutung im Blick auf das britische Empire, den Suezkanal und Ägypten. Und damit ist man in der weltpolitischen Logik des britischen Empires. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung für das, was dann ab 1916 passiert. Aber nochmal, dieser arabische Aufstand ist nur eine Option unter vielen. Und wir dürfen nicht aus der Retrospektive ihm eine Bedeutung geben, die es 1916 für viele britische Kommandeure lange Zeit gar nicht hatte.
Ja, das ist ja eh die Frage, inwieweit diese Pläne auf Gegenliebe bei den Arabern gestoßen sind. Gab es denn Spannungen zwischen den Arabern und den Machthabern am Bosporus? Warteten die Araber quasi nur darauf, dass sie jemand vom osmanischen Joch befreite?
Ja, wenn ich dazu etwas sagen darf, als die Nachricht kam vom Aufstand der Scharifen, löste die ja bei der arabischen Bevölkerung des Osmanischen Reiches überhaupt keinen Flächenbrand aus gegen das Osmanische Reich, sondern die städtische Bevölkerung Syriens und Palästinas waren relativ treue Anhänger des Sultans. Ja, also zu Beginn des Krieges trieb man in Jaffa also ein Kamel und einen Bullen durch die Straßen und sagte, das sind dann die Engländer, das sind die Russen, das sind die Franzosen. Selbst die relativ harsche Vorgehensweise der osmanischen Behörden gegen die jungarabische Gesellschaft, diese Jamia al-Arabiya al-Fatat, hat eigentlich in der größeren Bevölkerung überhaupt keine Resonanz ausgelöst. Und Hussein war eigentlich zu keiner Zeit der Sprecher der ganzen arabischen Nation, der Umm al-Arabiya, wie er so gern von sich selbst behauptet hat. Die meisten arabisch sprechenden Untertanen des Sultans begegneten diesen Beduinen aus dem Hedschas eigentlich mit Ablehnung.
Ja, gab es denn überhaupt so etwas, Herr Herrmann, wie eine panarabische Einigungsbewegung? Gab es die Vorstellung von einem einheitlichen freien Arabien?
Das gab es 1914, 1915 sicherlich nicht. Es war eine elitäre Bewegung von Offizieren im osmanischen Heer, die in Damaskus, wurde ja eben gesagt, arabische Geheimgesellschaften al-Fatat al-Ahad gegründet haben. Und die fragten 1914, 1915 bei Hussein nach, bei dem Scherifen von Mekka nach, ob er denn bereit sei, Anführer einer Revolte zu werden. Und er lehnte zunächst ab. Und es waren mehrere Anläufe nötig über die beiden Söhne von Hussein, Abdallah und Faisal, die beide Mitglieder im osmanischen Parlament waren. Und 1915 haben wir dieses Damaskus-Protokoll, das von diesen arabischen Geheimgesellschaften, also diesen osmanischen Offizieren arabischer Herkunft, zusammen mit den Söhnen des Scherifen unterzeichnet worden ist und wo diese Geheimgesellschaften ihr Ziel festgelegt haben, einen unabhängigen arabischen Staat östlich von Ägypten zu haben mit einem König Hussein an der Spitze. Und das mündete dann wenig später in das McMahon-Hussein-Protokoll, in dem sich der ägyptische Generalkonsul von Ägypten zu diesem Ziel verpflichtet hat. Und da nahm dann die ganze Welle des Verrats seinen Anfang. Denn später haben die Briten ja dieses Gebiet, das sie zunächst den Arabern versprochen haben, dann unter sich aufgeteilt im Sykes-Picot-Abkommen und 1917 auch den Juden eine Heimstatt in Palästina versprochen.
Ja, da nimmt jetzt eine verhängnisvolle Entwicklung ihren Lauf. Um das kurz zu sagen, es kommt eben schließlich 1916 dann zum berühmten Geheimabkommen zwischen den Unterhändlern aus Großbritannien und Frankreich, zwischen Mark Sykes und dem François-Georges Picot. Dieses Sykes-Picot-Abkommen ist in die Geschichte eingegangen wegen der Linie im Sand, um mit dem Buch von James Barr zu sprechen. Eine gerade Linie, eine willkürliche Grenzziehung, mit der Franzosen und Briten die arabische Halbinsel unter sich aufteilten. Im Wesentlichen das heutige Syrien, der Libanon, der Irak. Herr Leonhard, ist die britische Politik in Arabien 1914 und in den Folgejahren die Geschichte eines fortwährenden Verrats?
Ich glaube, es ist komplizierter. Ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit der Logik des Krieges und mit der Akkumulation von vielfältigen Belastungen. Wir dürfen auch diesen Kriegsraum im Mittleren und Nahen Osten nie von der Entwicklung in Europa trennen. Ich gebe nur ein Beispiel. Großbritannien wird auf dem europäischen Kriegsschauplatz immer abhängiger von den Ressourcen seines Empires. Damit wird aber der Highway of Empire, der Suezkanal und die Verflechtung innerhalb des Empires von elementarer Bedeutung. Denken wir nur an die 1,2 Millionen indischen Soldaten, die für Großbritannien kämpfen. Und so sucht man mit zunehmenden Opfern und einem zunehmenden Druck Ressourcen zu mobilisieren nach Verbündeten. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die eine Linie, die dann zu Sykes-Picot führt. Und die zweite Linie ist, dass Großbritannien und Frankreich, und das hat Lawrence und viele andere in Paris 1919 ja sehr genau erlebt, im Grunde genommen unter den Bedingungen des Krieges die kolonialpolitische Strategie aus dem 19. Jahrhundert fortgesetzt. Und das führt ja 1918-19 in Folge von Sykes-Picot dann zu einer fast paradoxen Entwicklung. Einerseits bedeutet dieser Krieg und die neuen Ideale des amerikanischen Präsidenten einen Impuls für Dekolonisierung. Und andererseits erreichen das britische und das französische koloniale Empire ihre maximale Ausdehnung. Und darin liegt natürlich einer der Widersprüche. Und dann kommt, ist es eben angesprochen worden, für den Mittleren und Nahen Osten dazu, dass wir eigentlich drei Modelle von Herrschaftsordnung dort haben, die innerhalb kurzer Zeit formuliert werden und nicht miteinander kompatibel sind. Das ist das Sykes-Picot-Abkommen, die Fortsetzung kolonialer Aufteilungspolitik zwischen Paris und London. Das ist die Idee eines arabischen Staates, wie auch immer er aussieht. Und es ist drittens die Idee einer Heimstatt für das jüdische Volk mit der Balfour Declaration im November 1917. Und wenn Sie das nebeneinander legen, dann haben Sie natürlich große Widersprüchlichkeit. Und das Widersprüchliche, das finde ich als Kennzeichen besser als sozusagen das Verratsnarrativ. Das kommt dazu, aber das ist etwas, was wir selbst dann vielleicht schon wieder historisieren müssen.
Mit den Briten ging es darum, Alliierte zu finden, zum Beispiel die Balfour Declaration zielte auf die amerikanischen Juden, auf die russischen Juden, um von diesen Unterstützung für ihre Kolonialpolitik zu bekommen. Und die Briten haben gesehen, dass für die Neuordnung in Europa sie die Franzosen brauchen. Und deswegen mussten sie ihnen Zugeständnisse im Nahen Osten machen. Und deswegen eben nördlich dieser Linie im Sand von Acre bis nach Kirkuk wurde den Franzosen zugeschlagen. Eine Region, die größer war als der damalige französische Einfluss. Aber das Ziel war, als Gegenleistung französische Unterstützung für die Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg zu bekommen.
Wir sollten uns, glaube ich, behüten, davon auszugehen, dass es in den Köpfen der Araber
irgendwie einen Gedanken gab der Freiheit, wie wir das verstehen. Ja, also selbst wir haben vorhin Alois Musil erwähnt und der sagte, für die Freiheit eines Beduinen ist, dass er von A nach B ziehen kann mit seiner Karawane, dass er einen Überfall machen kann. Das war eine ganz persönliche Freiheit und keine abstrakte Freiheit, wie es vielleicht einige Offiziere der Geheimgesellschaft an der Küste sich vorgestellt haben. Dieser Raum war so zersplittert. Wir können das nicht alles unter eine einzige Käseglocke bringen, das haut nicht hin. Wir haben von Lawrence eine sehr interessante Denkschrift als junger Offizier in Kairo, noch bevor er im Hijaz war, wo er sagt, also ein Aleppiner ist ein Aleppiner, ein Damaszener ist ein Damaszener, ein Beiruti ein Beiruti. Das Ganze ist nicht kompatibel miteinander. Und Lawrence sagte damals schon, naja, man könnte sich vorstellen, ein arabisches Herrschaftsgebilde zu haben, das das Innere Syriens umfasst und dann ein anderes, das an der Küste ist. Also davon müssen wir uns lösen, glaube ich, dass es wirklich ein arabisches Nationalbewusstsein gegeben hat, das darauf gehofft hat, irgendwie befriedigt zu werden, indem Araber den Briten helfen.
Also die arabische Nationalbewegung ist aber damals angestoßen worden. Sie war sicherlich erst im Nukleus zu erkennen. Es gab einzelne Kreise in Damaskus von 1905, die diesen Gedanken des arabischen Nationalismus entwickelt haben. Und zum ersten Mal mit dieser arabischen Revolte sind die Araber als Araber aufgetreten und eben nicht als Aleppiner, nicht als Damaszener und nicht als Mekkaner. Deshalb glaube ich schon, dass wir damals den Beginn haben einer Konstante dessen, was wir heute in der arabischen Welt sehen, nämlich der arabische Nationalismus, aber auch der Islamismus. Die Diskussion war eben religiös aufgeladen. Die einen hatten den osmanischen Kalifen als Verbündeten und die anderen den mekkanischen Scherifen. Und beide haben sie akquiriert, weil sie sich damit Unterstützung, Mobilisierung unter den Arabern erhofft hatten.
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass wir gerade seit vielleicht 1916, 17 und ganz besonders dann im Kontext der Pariser Friedenskonferenz doch in vielen Städten, natürlich ein Phänomen der Eliten, aber doch sehr dynamisch, ab 1918 erkennen, wie dort darüber nachgedacht wird. Was könnte ein panarabischer Staat sein? Das ist in gewisser Weise ja auch ein Herrschaftskonzept, das eine Reaktion auf Sykes-Picot ist, auch eine Reaktion auf das, was in Paris passiert, auf die Erfahrung, dass man dort höchstens am Katzentisch sitzt und die Vorstellungen nicht durchsetzen kann. Und das hat natürlich, und das glaube ich, ist ein entscheidender Punkt bis heute, mit der Rezeption der Wahrnehmung von Glaubwürdigkeit von europäischen Akteuren zu tun, dann auch eines Akteurs wie des amerikanischen Präsidenten Wilson. Aber da entsteht schon etwas Neues und das, glaube ich, geht über die Vorstellung einer kompletten Atomisierung dieser Gesellschaften doch nochmal hinaus.
SWR 2 Forum heute mit dem Thema Held und Verräter. Wer war Lawrence von Arabien? Ja, was war seine Rolle? Er wusste ja von den Plänen. Der britische Historiker James Barr ist der Meinung, erstens war Lawrence ein ausgemachter Franzosenhasser und zweitens ein waschechter britischer Imperialist in dem Sinne, dass er zwar für ein unabhängiges Arabien gekämpft hat, das aber unter britischem Einfluss stehen sollte. Oder hat der Thorau recht, der im Grunde genommen der Meinung ist, Lawrence hat im Zweifel immer nur für sich gekämpft. Er war kein politischer Mensch. Er hat seine Eitelkeit seit ja fast schon zwanghaftes Bedürfnis zur Schauspielerei, in fremde Rollen zu schlüpfen, über alles andere gestellt.
Ja, also ganz so würde ich das nicht formulieren. Also, dass Lawrence Imperialist war, über diese Brücke gehe ich mit Ihnen auch. Also so ganz einfach kann man es nicht sagen, dass also Lawrence jetzt wirklich nur ständig an seine eigene Rolle gedacht hat, sondern er war ein Kind des britischen Empires, das darf man nicht vergessen. Und er mochte die Franzosen nicht und er mochte die Deutschen nicht und er mochte die Türken nicht. Und dass er dann sagte, ja gut, also ein arabisches Reich unter britischer Vormundschaft, das ist okay. Das würde ich auch glauben. Also wir haben zwei Linien eigentlich, zwei Gleise. Das eine ist, inwieweit Lawrence jetzt britische Positionen vertreten hat und die andere ist dann, wie er sich selbst in den Vordergrund gespielt hat. Ja, das ist aber miteinander vereinbar. Das ist also für mich kein Gegensatz.
Lorenz war ja auch Orientromantiker mit dem Idealbild vom reinen und edlen Beduinen, dessen Ideale er immer wieder beschrieben hat, Gleichheit, Unabhängigkeit, Ehre. Ich glaube nicht, dass Lorenz sehr politisch gedacht hat. Er hasste natürlich die Franzosen, er hasste auch die Türken, nachdem er in Dara ziemlich brutal von Türken gefoltert worden war. Und er lehnte es ab, die türkische Fremdherrschaft durch eine französische zu ersetzen, auch durch eine britische. Er schämte sich dafür, was geschah, und versuchte das Unrecht, das Faisal 1920, als er aus Damaskus vertrieben wurde, wieder gutzumachen auf der Konferenz von Kairo 1921, wo Faisal nominiert wurde für die neu geschaffene Stelle des Königs in Bagdad, oder dessen Bruder Abdallah, der dann König im neu geschaffenen Staat Jordanien werden sollte.
Fest steht, eine panarabische Nation, die gibt es bis heute nicht. Herr Hermann Sykes-Picot, das Abkommen von 1916 bestimmt auch 100 Jahre danach den Nahen und Mittleren Osten. Grenzen sind damals willkürlich gezogen worden unter Missachtung ethnischer und konfessioneller Gegebenheiten. Neue Staaten sind entstanden, die, wie beispielsweise Irak und Syrien, in Kriegen gerade untergehen. Führt eine direkte Linie von 1916 zu den Schlachtfeldern von heute?
Wir müssen einen größeren Zeitraum von 1915, von der McMahon-Hussein-Korrespondenz bis zum Jahr 1922, der Schaffung der Mandatsgebiete für Frankreich und England, ziehen. Und diese 7 Jahre haben die orientalische Frage, die 70, 80 Jahre lang das Abendland beschäftigt hat, beendet. Die orientalische Frage ging dahin, wer bekommt welchen Teil vom untergegangenen Osmanischen Reich. Nun war das Osmanische Reich untergegangen. Das war ein Erdbeben, dessen Nachbeben uns heute noch beschäftigen. Und das Osmanische Reich war eben ein Reich. Es war groß, es gab keine Schlagbäume. Und beispielsweise die Stadt Mosul im Norden Iraks, heutigen Irak, hat sich immer auf dem Handelsweg mit Aleppo im heutigen Syrien ausgetauscht. Bagdad orientierte sich nach Damaskus, Mosul orientierte sich zum Indischen Ozean hin. Und plötzlich waren diese 3 großen Städte mit eigenen osmanischen Provinzen von ihrem Hinterland abgeschnitten, von den Handelswegen, und sahen sich in einem Staat wieder, obwohl sie vorher wenig miteinander zu tun hatten. Also insofern hat diese Neuordnung der Jahre 1915 bis 1922 die Bühne bereitet für die Kriege, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg in dieser Region haben, und für den Zerfall der Staatenwelt, deren Zeugen wir heute sind.
Ich möchte einen Punkt noch dazu nennen, weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Mit dem Ende des Osmanischen Reiches geht eben nicht nur 1922 das Sultanat unter, sondern kurze Zeit später dann eben auch das Kalifat. Und das bedeutet eben auch, dass man danach sich streitet mit allen Konsequenzen, wer dieses Erbe der geistigen Führung des Islam übernimmt. Und eine weitere Spannung, und wir haben sie vorhin in gewisser Weise angesprochen, ist eben die von einzelnen Nationalbewegungen in diesen neu gegründeten Staaten im Mittleren und Nahen Osten auf der einen Seite und andererseits immer wieder die Anläufe zu panarabischer Einheit. Denken Sie an Nasser in Ägypten, an die Baath-Partei bis hin zu Gaddafi und Hussein, die alle wenigstens in ihrer Rhetorik nochmal diese panarabischen Elemente aufgenommen haben. Bis hin zu den berühmten Plakaten des IS, die in der Wüste aufgestellt werden und wo der IS für sich in Anspruch nimmt, hier endet das Sykes-Picot-Abkommen von 1916. Also das, glaube ich, hat eine Retrospektive aus der Jetztzeit doch erhebliche Suggestionskraft entwickelt, wenn Sie so wollen, eine eigene geschichtspolitische Dimension, die wir in Europa eben vor allen Dingen vielleicht mit Habsburg und dem Russischen Reich identifizieren, aber die man eben auch in diesem Mittleren und Nahen Osten sehr, sehr deutlich erkennen kann.
Also diese Tatsache war mir tatsächlich neu. Es gibt, um das nochmal zu erzählen, ein Video der Terrororganisation Islamischer Staat aus dem Jahr 2014. Es zeigt einen IS-Kämpfer, der in die Kamera sagt, wir werden die Grenzen des Irak, Jordaniens, des Libanon, aller Länder durchbrechen. Und das Video trägt den Titel Das Ende von Sykes-Picot. Der IS beruft sich auf die Geschichte, um sich als Befreier vom Westen zu inszenieren. Kann man also letztlich Sykes-Picot auch von einem Negativmythos in der arabischen Welt sprechen?
Das hat ja nicht nur der Islamische Staat für sich beansprucht, sondern der Kurdenführer Massoud Barzani hat das vor einem Jahr ja auch so gesagt, die Ordnung, die auf Sykes-Picot basiere, sei obsolet, und die Staatengemeinschaft soll endlich das Scheitern dieser Ordnung anerkennen und der Gründung eines kurdischen Staates den Weg bereiten. Ich will noch mal kurz zurück, was es bedeutet, wenn Staaten gegründet werden in eine Gegend und damit alle verwandtschaftlichen, ethnischen, religiösen Bindungen durchschneidet. Das sind Staaten gegründet worden, die keine Nationen hatten. Staaten, deren Herrscher von außen gekommen sind, so wie Faisal und Abdullah im Irak und Jordanien. Und die Menschen mussten nun ihre Loyalität gegenüber den neuen Staaten und dessen Institutionen zeigen, nicht mehr gegenüber dem Stamm, nicht mehr gegenüber einem religiösen Führer. Und der arabischen Welt ist es nicht gelungen, in den vergangenen 100 Jahren eben eine neue Identität zu schaffen, sondern wir haben heute den Kampf um Identität. Wer beschützt mich? Der Staat tut es nicht, sondern eine Religionsgemeinschaft tut es, die Moschee tut, der Stamm tut es. Und dieses Scheitern, dass Staaten keine Nationen geschaffen haben, das führt zum Zerfall der heutigen arabischen Welt.
Zumal diese Kunststaaten und Kunstmonarchen eben auch von den Europäern bestimmt wurden. Ja,
das kommt ja noch dazu. Das dürfte eine sehr wichtige Rolle spielen, nicht? Dass man halt gesagt hat, also diese aufoktroyierten Herrscher, die sind uns vom Westen gegeben worden. Wir wollen mit dem Kommunismus nichts zu tun haben. Das ist auch noch eine europäische Ideologie. Das Einzige, was eigentlich bleibt, was wir wirklich selbst haben, ist dann die Religion. Und dann ist das die Geburtsstunde natürlich auch des modernen Islamismus. Die Religion ist in den Augen der Muslime ja nicht korrumpiert worden, ja. Aber lassen Sie mich noch mal drauf zurückkommen. Ich meine, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass die Ereignisse des Ersten Weltkrieges im Nahen Osten, also bis heute, einen langen Schatten werfen. Und ich glaube, wir sollten auch nochmal sagen, dass die Araber halt ihren Beitrag im Kampf gegen die Osmanen zu einem großen gemeinsamkeitsstiftenden Mythos selbst auch aufgebaut haben und ihre Rolle dabei auch überschätzt haben. Und dann macht es das einfach zu sagen, ja, wir haben da tatkräftig mitgewirkt und wir sind betrogen worden. Und heute stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Die Araber sind allerdings natürlich nicht in der Lage zu sehen, wie wir jetzt wohl im Nachhinein feststellen können, dass der arabische Aufstand für den Verlauf des Ersten Weltkrieges eigentlich marginal war. Er hat nichts gebracht. Also die Rolle Lorenz im arabischen Aufstand ist nicht die, die er sich selber zuschreibt. Die Revolte hat militärisch gar nicht die Bedeutung gehabt, die sich die Araber selbst zuschreiben. Der Krieg, und da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, ist durch einen symmetrischen Krieg in den Gazaschlachten entschieden worden, aufgrund der personellen und materiellen Überlegenheit der Briten. Den Krieg hätten sie auch ohne die Araber gewonnen. Das kostete nur Geld. Und im Grunde genommen waren die Briten schlecht beraten, die Araber überhaupt in diesen Krieg mit hineinzuziehen. Mit der Wirkung, dass sie bis heute sagen, wir waren ja tatkräftig daran beteiligt. Und es war auch ein Fehler von Allenby, dass man den Arabern den Vortritt gelassen hat, zuerst in Damaskus zu sein. Denn das begründet dann den Mythos, jawohl, wir haben Damaskus befreit. Also das waren, glaube ich, Fehler, die es dann eben bis heute nachhängen. Und wenn Sie mit Arabern sprechen, dann sagen Sie, ja, wir haben gekämpft, wir haben eine wichtige Rolle gespielt, wir sind betrogen worden, dann kommen die Grenzziehungen und wir sind das Opfer von Imperialismus und Kolonialismus bis heute.
Das Verratsnarrativ, ich glaube, da sind wir einig, das ist zu einfach. Am Ende des Krieges gibt es ja eigentlich überall Verratsnarrative. Ob die Dolchstoßlegende in Deutschland, ob die Idee des verlorenen Sieges Vittoria Mutilata in Italien oder eben die unterschiedlichen Verratsnarrative, über die wir jetzt gesprochen haben. Verratsnarrative sind immer sehr suggestiv, weil sie viel Komplexität strukturieren. Und ich glaube, wir haben in dem Gespräch ja sehr schön gesehen, dass diese Komplexität darüber weit hinausgeht. Es bleibt aber, glaube ich, ganz wichtig zu erkennen, diese Kunststaaten, diese Kunstmonarchen gehen einher mit der Wahrnehmung von Unglaubwürdigkeit. Was für viele Akteure, und das gilt ja weit über den Mittleren und Nahen Osten hinaus, 1918, 19 enorm beschädigt wird, ist die Glaubwürdigkeit europäischer Modelle staatlicher Ordnung. Denken Sie an Wilsons Idee der Selbstbestimmung. Es gibt ja die King Crane Commission, die nach Syrien und Palästina reist, eine amerikanische Kommission, um zu gucken, ob man sowas nicht vor Ort konkret durchsetzen kann. Diese Kommission legt ihren Bericht vor, der wird dann erst 3 Jahre später publiziert. Und stattdessen steht sozusagen auch in der zeitgenössischen Wahrnehmung von 1919 die Fortsetzung der britisch-französischen kolonialen Interessenabgrenzung. Und das, glaube ich, hat die westlichen, ich sage jetzt bewusst westlichen, europäischen, aber eben auch amerikanischen Elemente von Politik und ihre Glaubwürdigkeit enorm in Frage gestellt. Und das ist, glaube ich, eine gewisse Konstante, die dann von 1918, 19 ausgehend doch eben auch eine Erbschaft dieses Ersten Weltkriegs ist. Und das könnten Sie auch für andere Weltgegenden durchdeklinieren. Ho Chi Minh reist als junger Mann nach Paris und erfährt dort, dass 200.000 Vietnamesen zwar im Ersten Weltkrieg gekämpft haben, aber dass sich an dem kolonialen Regime in Südostasien überhaupt nichts ändert. Und in dem Augenblick beginnt er dann mit der Suche nach radikalen Alternativen. Das ist sehr spezifisch, aber es ist natürlich auch was Gemeinsames in dieser Erfahrung des Kriegsendes drin und das macht es eben auch zu einer globalen Erfahrung.
Vergessen wir nicht, dass im 19. Jahrhundert die arabische Welt Europa als Vorbild genommen hat, dass es nachzuahmen gilt. Und das war erst die verlogene Kolonialpolitik des perfiden Albion, die das umgedreht hat und die Europa zu einem Feind gemacht hat, gegen den man zu bestehen hat, indem man Armeen aufbaut. Die Armeeführer kamen dann als Diktatoren über Putsche an die Macht. Die Armeen haben dann die ganzen Länder über Sicherheitsapparate verändert. Insofern haben wir in der Entwicklung des Ersten Weltkrieges, in der Kolonialpolitik während des Ersten Weltkrieges tatsächlich einen Bruch des Verhältnisses Arabiens zu Europa.
Um auf den Titel unserer Sendung am Ende noch einmal zurückzukommen, Lawrence von Arabien, spielt er in der arabischen Welt heute eine Rolle? Ist dieser Name präsent? Und wie wird er gesehen und beurteilt?
Wann immer ich in der arabischen Welt unterwegs bin, ich war ja lange genug Korrespondent, ich kenne keinen arabischen Historiker, der Lawrence in den Mittelpunkt des Geschehens stellt. Seine Rolle wird als äußerst gering angesehen und man hat ihn in schlechter Erinnerung, schreibt ihm auch eine Mitverantwortung bei der Gründung des Staates Israel 1948 zu. Und immer wieder heißt es, er habe ja gar kein gutes Arabisch gesprochen, habe deshalb Faisal in der Konferenz von Paris 1919 nicht gut gesetzt. Also Faisal kommt bei den arabischen Historikern der Gegenwart gar nicht gut weg.
Ich meine, wir haben uns etwas ausgiebig über das Sykes-Picot-Abkommen unterhalten. Ich meine, die Balfour Declaration ist genauso wichtig. Mhm. Ich meine, schon kurz nach dem Krieg kam es ja dann auch immer wieder zu einer verstärkten oder noch stärkeren Zuwanderung von Zionisten. Und das hat auch die arabische Welt mitbekommen, mit welch unterschiedlichem Maß die britische Macht in Palästina Juden gegenüber entgegenkommend war und Arabern nicht. Das sind dann Parallelentwicklungen, dass man einerseits gesagt hat, wir sind betrogen worden durch das Sykes-Picot-Abkommen, durch willkürliche Grenzlinien. Und dann hat man plötzlich diesen zionistischen Staat hier in unserer Region implantiert. Und
das ist der doppelte Standard, den die Araber bis heute den Europäern vorwerfen.
Ja, genau. Ich glaube, Herr Herrmann hat völlig recht, dass arabische Wissenschaftler die Rolle von Lawrence keinesfalls als so wichtig ansehen, wie das vielleicht in Großbritannien heute noch getan wird, sondern dass man ihn sehr kritisch sieht und dass man auch Faisal sehr kritisch sieht, das sind wir d'accord.
SWR 2 Forum. Wir haben über den Mythos Lawrence von Arabien gesprochen und vielleicht die Schlussrunde bräuchte es heute eine Neubewertung dieses Mythos.
Also ich würde bei der Neubewertung gerne nochmal auf sozusagen die Medienfigur abheben, weil ich glaube, wir haben in dem Gespräch sehr schön gesehen, für das, was dort wirklich passiert, ist Lawrence ja vielleicht ein Symptom und ein Einstieg in die Thematik, aber er ist keine kausale Erklärung, er ist nicht der Held, der dort sozusagen neu ordnet, auf keinen Fall. Er ist eine Figur, die auch mit den medialen Bedingungen des frühen 20. Jahrhunderts zu tun hat, mit der ungeheuren Nachfrage nach exotischen Helden. Und ich fand eben sehr interessant, dass er in gewisser Weise Opfer dann dieser Kunstfigur auch geworden ist. Und diese Kunstfigur hat sich von vielen dieser Entwicklungen ja fast entkoppelt. Seine Rolle, die er 1919 und dann 1920, 21 spielt, steht ja in keinem Verhältnis zu der medialen Dauerpräsenz, die er in diesen Kriegsshows gehabt hat. Und da würde ich ihn eigentlich eher verordnen. Mhm. Alles andere sind Widersprüchlichkeiten und viele, viele Ambivalenzen. Das macht ihn eben auch zu einer sehr gebrochenen Figur.
Ich glaube, eine Neubewertung ist weniger wichtig, als dass man sich klar macht, dass die Wunden des Ersten Weltkriegs an der Westfront eigentlich verheilt sind, aber das, was im Nahen Osten geschehen ist, also bis heute nachwirkt und zwar sehr heftig nachwirkt.
Den historischen Lawrence haben wir ja heute praktisch bewertet, indem seine Rolle nicht so wichtig war, wie wir sie meistens gesehen haben. Was bleibt, ist der Mythos Lawrence und da ist er für mich ein antiker Held, ein gebrochener Held, der mit dem, was er in Arabien geleistet hat, keineswegs zufrieden ist. was wir daraus schließen können, dass er später als namenloser Soldat in kleine Kompanien eingetreten ist und seinen Ruhm dann nicht mehr ausgekostet hat und stattdessen vielmehr zurückgezogen Homers Odyssee übersetzt hat.
Held und Verräter, wer war Lawrence von Arabien? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit Professor Dr. Jörn Leonhard, Historiker am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte Westeuropas an der Universität Freiburg, Dr. Rainer Herrmann, Islamwissenschaftler, Redakteur bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung und Professor Dr. Peter Thorau, Historiker für die Geschichte des Vorderen Orients an der Universität Saarbrücken. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.